sozialwissenschaftliche Bildung oder Politik als Kern. Die Unterschiede lassen sich schon in verschiedenen Bundesländern erkennen. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise wird an Universitäten das Fach Sozialwissenschaften gelehrt. Sozialwissenschaften setzen sich aus Politik, Ökonomie und Soziologie zusammen. In Rheinland-Pfalz oder Berlin hingegen besteht das Sozialkundestudium im Kern aus Politik. Als Vertreter einer politischen Bildung mit Politik als Kern haben wir Professor Dr. Peter Massing eingeladen. Professor Massing ist Politikwissenschaftler und Politikdidaktiker und war bis 2016 Professor für Sozialkunde und Didaktik der Politik an der Freien Universität Berlin. Herr Massing, was ist der Unterschied zwischen sozialwissenschaftlicher Bildung und politischer Bildung mit Politik als Kern?
Ich glaube, der Unterschied zwischen sozialwissenschaftlicher Bildung und einer politischen Bildung, die ihren Schwerpunkt, ihren Kern also in der Politik oder im Politischen hat, ist gar nicht so groß, wie es in der fachdidaktischen Diskussion gelegentlich erscheint. Und die Aufgabe der politischen Bildung ist, zur politischen Mündigkeit des Menschen beizutragen, also zu seiner Fähigkeit, selbstständig, eigenverantwortlich und kompetent sich in Politik und Gesellschaft einzubringen und zu beteiligen. Das heißt auch, Vorgefundenes kritisch zu reflektieren und zu beurteilen und entsprechend politisch zu handeln. Sehe ich keinen großen Unterschied zwischen den beiden Vorstellungen von politischer Bildung. Die Unterschiede werden deutlicher, wenn man die Bezugswissenschaften sich ansieht. Da lassen sich durchaus Unterschiede feststellen. Die zentrale Bezugswissenschaft, auf die sich politische Bildung mit dem Kern Politik beruft, ist die Politikwissenschaft als Leitwissenschaft. Allerdings bezieht sie sich auf eine Politikwissenschaft, die nicht disziplinär eng geführt wird, sondern die interdisziplinär, ja sogar transdisziplinär arbeitet. Das heißt, diese Politikwissenschaft ist sich bewusst, dass sie bei der Aufklärung des Politischen in seinen vielfältigen Wirklichkeitsdimensionen auf andere Wissenschaften angewiesen ist. Auf die Geschichte ebenso wie auf die Soziologie, die Wirtschaftswissenschaften und die Rechtswissenschaften. Diese Wissenschaften sind allerdings nicht als solche in ihrer Eigenlogik angesprochen, sondern nur unter der Fragestellung, was sie zur Aufhellung des Politischen beitragen. Die sozialwissenschaftliche politische Bildung wirft diesem Ansatz vor, er habe allein die Politikwissenschaft im Blick, geht dabei allerdings von einer disziplinären Engführung dieser Wissenschaft aus und will daher die Perspektive anderer Sozialwissenschaften, in der Regel der Soziologie und der Ökonomie, stärker zur Geltung bringen.
Vertreterinnen und Vertreter einer politischen Bildung mit Politik als Kern plädieren dafür, dass die Inhalte des Politikunterrichts aus politischer Perspektive behandelt werden sollen. Was bedeutet Ihrer Meinung nach denn diese politische Perspektive?
Das bedeutet für mich, dass ich bei der Frage nach den Inhalten der politischen Bildung oder des Politikunterrichts, die unter anderem gesellschaftliche, ökonomische, politische Probleme und Konflikte sind, in der Regel die politikwissenschaftliche Brille aufsetze. Das heißt, ich frage danach, was ist denn daran, an diesen Problemen für die Politik relevant, also für gesamtgesellschaftlich verbindliche Entscheidungen? Wie werden davon Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse geprägt, welche Faktoren erleichtern und welche Faktoren erschweren politische Entscheidungen.
Wie würden Sie das Unterrichtsthema Mindestlohn aus politischer Perspektive im Unterricht behandeln?
Das ist ein ganz spannendes Thema, denn die Einführung eines flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohns war ein zentrales Thema im Superwahljahr 2013. An der Auseinandersetzung um diesen flächendeckenden Mindestlohn waren nicht nur die Parteien beteiligt, sondern auch gesellschaftliche Verbände und Gruppierungen, wie zum Beispiel die Gewerkschaften, die Arbeitgebervertreter, aber auch soziale Gruppen. Außerdem waren an dieser Auseinandersetzung die zentralen politischen Institutionen unseres politischen Systems beteiligt, nämlich Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. Vor allen Dingen der Bundesrat spielt in dem Zusammenhang eine ganz zentrale Rolle. Es war nämlich so, dass bei der Wahl 2013 in Niedersachsen die Befürworter eines Mindestlohns im Bundesrat plötzlich die Mehrheit hatten. Daraufhin hat der Bundesrat die Bundesregierung aufgefordert, diesen Mindestlohn gesetzlich festzuschreiben. Die Bundesregierung hat das dann tatsächlich getan, weil sie sich gerade in Koalitionsverhandlungen befand und hat das dann im Koalitionsvertrag festgelegt. Nun könnte man natürlich sagen, im Blick auf eine sozialwissenschaftliche Bildung, da ist auf der einen Seite in dem ersten Argument der Befürworter ja die Gesellschaft angesprochen. Das heißt, man hatte im Grunde genommen die Befürchtung, wenn es keinen Mindestlohn gibt, werden sich die sozialen Auseinandersetzungen, die sozialen Konflikte, die Spaltung der Gesellschaft noch weiter entwickeln. Die Gegner des Mindestlohns haben eher ökonomisch argumentiert, also ist da die Beziehung zur Wirtschaft. Wenn ich diesen Konflikt jetzt im Unterricht nehme, ist es eigentlich ein ideales Beispiel dafür, wie ich zentrale Aspekte von Politik und von unserem politischen System behandeln kann. Gerade am Beispiel des Mindestlohns sind die wesentlichen Prinzipien unseres politischen Systems angesprochen. Angefangen vom Sozialstaatsprinzip über das Föderalismusprinzip bis hin zum Pluralismusprinzip. Das heißt, wer beteiligt sich denn alles an politischen Bildungs- und Entscheidungsprozessen? Wer hat da welche Macht? Wer kann sich durchsetzen? Wer hat weniger Chancen, sich durchzusetzen? Und natürlich kann man an diesem Beispiel auch die Funktion der politischen Institutionen klären, der Bundesregierung, des Bundestages, vor allen Dingen aber des Bundesrates.
Sie fordern ja auch immer wieder, dass Bürgerinnen und Bürger politische Urteilsfähigkeit haben sollten. Brauchen diese Bürgerinnen und Bürger nicht auch viel Wissen über die Gesellschaft und die Wirtschaft?
Natürlich. Sie brauchen Wissen über die Gesellschaft. Sie brauchen auch Wissen über die Wirtschaft. Aber sie benötigen kein wirtschaftswissenschaftliches oder soziologisches Studium dazu, sondern sie müssen im Grunde genommen nur sich darüber im Klaren sein oder sich selbst dies erschließen, welchen Einfluss Gesellschaft und Wirtschaft auf die Politik hat. Wie Gesellschaft und Wirtschaft politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse prägen, wie sie politische Entscheidungen fördern oder verhindern.
In Nordrhein-Westfalen wird an den Universitäten das Fach Sozialwissenschaften gelehrt und in der Oberstufe auch in Schulen unterrichtet. Studium- und Unterrichtsfach bestehen aus den Disziplinen Politik, Ökonomie und Soziologie. In Rheinland-Pfalz hingegen, wo wir studieren, oder auch in Berlin, wo Sie gelehrt haben, bildet die Politik den Kern des Studiums der Sozialkunde. Sind Ihrer Meinung nach ein Sozialkundelehrer aus Rheinland-Pfalz oder eine Sozialkundelehrerin aus Berlin zu Unterrichten des Faches Sozialwissenschaften ausreichend ausgebildet?
Ich denke ja, eine gründliche fachwissenschaftliche Ausbildung in Politikwissenschaft, die ja auch eine Sozialwissenschaft ist und die sich interdisziplinär versteht, vermittelt auch wissenschaftlich-methodische Fähigkeiten, sich mit Fragen der Ökonomie und der Gesellschaft und der Soziologie auseinanderzusetzen und diese Erkenntnisse in ihre Fragestellung zu integrieren. Darüber hinaus finde ich, verfügt man dann zumindest einigermaßen über eine solide Ausbildung in einer Fachwissenschaft und deren Grundlage und dilettiert nicht in sehr unterschiedlichen Wissenschaften.
Die Befürworterinnen und Befürworter des Fachs Sozialwissenschaften fordern, dass Politikwissenschaft, Soziologie und Ökonomie im Unterrichtsfach Sozialwissenschaften nicht additiv unterrichtet werden sollen, sondern integriert. Geht das und wie kann solch eine Integration überhaupt aussehen?
Also ich bin prinzipiell skeptisch, was die Integration von Fächern angeht. Ich denke nämlich, in der Regel bleibt es bei der Addition. Wenn zum Beispiel ein Fach heißt Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, dann liegt diesem Fach in der Regel ein Curriculum oder ein Lehrplan zugrunde, in dem sozusagen für alle drei Bereiche die Inhalte aufgezählt sind, die behandelt werden sollen. Die Integration, die also erbracht werden soll, ist im Grunde genommen allein die Leistung der Lehrkraft.
Auf Sie geht auch die Unterscheidung von Legitimität und Effizienz als zentrale Urteilskategorien bei politischen Urteilen zurück. Lässt sich Ihr Modell der politischen Urteilsbildung auch auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen anwenden?
Nun, das Merkmal von politischer Urteilsbildung besteht ja darin, dass die beiden Urteilskategorien Effizienz und Legitimität immer beide berücksichtigt werden müssen, um von einem politischen Urteil sprechen zu können. Dabei ist Effizienz eine Kategorie, deren Grundlage Zweckrationalität ist und die in vielen anderen Bereichen eine Rolle spielt, zum Beispiel auch in der Wirtschaft. Auch da ist Effizienz eine wichtige Kategorie. Legitimität beruht auf Wertrationalität und ist eigentlich vom Begriff her nur in der Politik möglich. Wenn man aber diese Kategorie etwas erweitert, mit der Intention, sie auch auf gesellschaftliche Fragen anzuwenden, dann kann man sagen, Legitimität ist auch so etwas wie die Frage nach Humanverträglichkeit, Sozialverträglichkeit oder Umweltverträglichkeit. Das heißt, wenn ich die beiden Kategorien auf wirtschaftliche oder gesellschaftliche Themen anwende, dann ist das natürlich möglich. Es ist aber nicht wie bei der politischen Urteilsbildung notwendig, dass immer beide berücksichtigt werden. Wirtschaft kann auch allein mit der Kategorie Effizienz beurteilt werden und Gesellschaft allein mit der erweiterten Kategorie Legitimität, nämlich mit Hilfe von Begriffen wie Humanverträglichkeit, Sozialverträglichkeit oder Umweltverträglichkeit.
Zum Abschluss des Interviews bedanken wir uns für Ihre Antworten und bitten Sie um ein kurzes Plädoyer, weshalb die Inhalte der politischen Bildung aus politischer Perspektive behandelt werden sollen.
Politische Bildung als Unterrichtsfach, gleichgültig wie es im Einzelnen genannt wird, gehört zu den kleinen Fächern. Dafür sind bestenfalls 2 Unterrichtsstunden, in der Regel auch nur 1 Unterrichtsstunde vorgesehen. Wenn Ziel dieses Faches aber, und darin sind sich ja sozialwissenschaftliche Bildung und politische Bildung mit dem Kern Politik einig, politische Mündigkeit ist, dann muss man sich fragen, wie kann ich denn in der Kürze der Zeit diese komplexe Thematik behandeln? Und ich glaube, ich kann sie nur dadurch behandeln, indem ich Schwerpunkte setze. Und ich finde, bezogen auf politische Mündigkeit ist der wesentliche Schwerpunkt, den ich setzen muss, das wesentliche Problem, das ich im Unterricht behandeln muss, die Politik oder das Politische. Ich denke, wer das Politische in seiner Komplexität nicht versteht, der ist anfällig für Politikverdrossenheit, der ist anfällig für Fake News, der ist anfällig für Verschwörungstheorien und der ist auch anfällig für die großen Vereinfacher, die aktuell immer mehr Zulauf gewinnen. Und ich glaube, wenn es politischer Bildung gelingt, dass man tatsächlich einen Blick für das Politische und für die Komplexität von Politik bekommt, dann könnte dies zumindest gegen diese Entwicklungen immunisieren.
Vielen Dank für das Interview, Herr Massing.